Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du hier zuschaust oder zuhörst. Viele Ärztinnen und Ärzte erleben gerade etwas völlig Neues oder nicht ganz neu, aber auch noch relativ neu. Patientinnen und Patienten kommen zunehmend mit KI-Chatbot-Ausdrucken in die Praxis oder in die Klinik und zeigen uns KI-generierte Diagnosen auf dem Handy. Oder haben jahrelange Gesundheitsdaten, die sie zu Hause gesammelt haben, analysiert mit Agenten und erwarten dann von uns konkrete Diagnose- oder Therapieentscheidungen oder bringen diese Entscheidungen sogar schon mit, weil sie sich schon entschieden haben. Und genau darüber sprechen wir heute, was das eigentlich rechtlich bedeutet. Wie sollten wir Ärztinnen und Ärzte damit umgehen und verändert KI gerade die Verantwortung von uns Ärzten? Und darüber spreche ich heute Morgen mit Frau Professor Dr. Julia Gokel. Sie ist Fachanwältin für Medizinrecht, Associate Partnerin bei Lück und Petzold Healthcare Recht und beschäftigt sich unter anderem intensiv mit rechtlichen Fragen rund um KI und Digitalisierung im Gesundheitswesen. Schön, dass du da bist. Guten Morgen.
Morgen.
Liebe Julia, mit welchen Fragen kommen Ärztinnen und Ärzte aktuell zu dir, wenn es um KI und Chatbots geht? Oder kommen die überhaupt schon?
Die kommen schon. Und wie die kommen, also das Thema ist wirklich sehr, sehr virulent. Und es sind ja auch doch erhebliche Rechtsfragen, die sich da stellen. Und ich nehme wahr, dass die Verunsicherung einfach groß ist. Übrigens auf beiden Seiten, also Patientenseite wie auch Behandlerseite. Wobei wir ja ausschließlich die Behandlerseite beraten. Insofern haben wir die Fragen ganz stark auf dem Schreibtisch. Also dieses Thema Screenshots, Sprechstunde oder Second Opinion bei ChatGPT, was du ein bisschen angesprochen hast, dass Patienten eben zahlreiche Befunde mitbringen ins Behandlungssetting und den Behandler, die Behandlerin damit konfrontieren. Das ist aus meiner Sicht ein Problem, weil es natürlich zeitintensiv ist, weil man sich als Behandler natürlich im Zuge der Anamnese auch gerne dem Patienten widmet und da gründlich kommuniziert und dazu ja auch gesetzlich verpflichtet ist, im Rahmen der medizinischen Behandlung eine anständige Anamnese eben durchzuführen. Hm. Allerdings muss man aus meiner Sicht differenziert vorgehen. Also das Phänomen KI und ChatGPT-Diagnosen ist eigentlich ja an sich kein Neues in der Sache. Denn also bisher gab es ja auch zahlreiche Patienten, die mit Dr. Google Befunden oder sonstigen Zweitmeinungen oder anderen externen Informationsquellen den Behandler, die Behandlerin konfrontiert haben. Es nimmt im Moment zu, weil einfach die Schlagzahl höher ist, weil die Diagnosen individueller sind und weil die Systeme einfach auch schon ziemlich gut sind und differenzierte Einschätzungen abgeben. Das ist aber etwas, was sozusagen zu Rate gezogen werden kann und auch ernst genommen werden sollte, aber wohlgemerkt nur in einem gewissen Rahmen. Also wenn jetzt der Behandler, die Behandlerin sich fragt, ob ich KI-Empfehlungen, die der Patient mitbringt, ansehen muss, dann würde ich sagen, grundsätzlich ja, aber nur anlassbezogen. Das heißt, ich würde den Patienten im Zuge eines Anamnesegesprächs mal kurz schildern lassen, was für einen KI-Vorschlag er da gerade hat, der ihn ja wahrscheinlich auch sehr beschäftigt. Das beeinflusst ja auch mitunter sehr stark die eigene Krankheitswahrnehmung. Und da versuchen auch irgendwie den Patienten abzuholen. Vielleicht sind es ja Ängste. Das weißt du als Fachfrau besser als ich, was dann die Patienten oft auch belastet. Und dann das Ganze runterbrechen auf vielleicht einen Vorschlag, der im Raum steht, zu einem Symptom, zu einer Verdachtsdiagnose oder ähnlichem. Und abprüfen, ob es dazu anlassbezogen Anhaltspunkte gibt. Und dann sehr schnell in die eigene fachärztliche Bewertung einsteigen. Also diesen KI-Befund, der mitgebracht wird, oder die Daten, die vorliegen können, sozusagen als Indiz eingebracht werden, wenn sie auf den konkreten Fall gemünzt auch irgendwie Anlass geben, weitere Befunde beispielsweise zu erheben, eine Differentialdiagnose entsprechend zu erstellen. Aber es ist auf gar keinen Fall rechtliche Pflicht der Behandlerseite, einen 250-seitigen KI-Bericht auszuwerten und zu lesen. Das ist ja auch in der Praxis überhaupt nicht leistbar.
Genau, und das ist bei mir passiert. Ein Patient hatte, das war im letzten Juli, hatte wirklich die letzten 10 Jahre Krankengeschichte eingegeben. Und es war für mich überhaupt in keinster Weise möglich, darauf zu reagieren oder besser gesagt, das zu überprüfen. Also das ist einfach zeitlich nicht möglich gewesen. Aber ich habe jetzt auch andere Patienten schon, die kommen dann so mit 2, 3, 4 Seiten Ausdruck. So, und haben natürlich dann eine ganz entscheidende, also eine Erwartungshaltung. Und ich weiß nicht, wie dir das geht. Es taucht ja immer mehr dieser Begriff, dieses Brain Fry auf, dass das Gehirn so durchgebrutzelt ist, wenn man in seiner kurzen Zeit so viel Information bekommt. Du sagst, man sollte diese Diagnosen oder das, was dort vorgeschlagen wird, als Indiz nutzen. Schön gesagt, in der Realität ist das gar nicht so einfach umsetzbar, weil es einfach so viel Information in kurzer Zeit ist, dass ich mich auch bei sehr kurzen Befunden relativ davon überrollt fühle. So, und die Frage ist jetzt an mich, du hast gesagt, ja, es nutzt das als Indiz. Was sage ich aber den Patienten? Und was mache ich damit? Bei denen, wenn die das in ihrem Handy haben und mir das nur zeigen, gut, dann kann ich das nur dokumentieren, dass ich das gesehen habe. Also ich muss das ja sicherlich dokumentieren. Aber jetzt zum Beispiel, jetzt war vor kurzem eine da, die hat mir 7 Seiten mitgebracht. Da ich gedacht, ja, was mache ich denn da jetzt mit? Also ausgedruckte Seiten. Scanne ich das jetzt und schreibe darunter, ich habe das dann gescannt und habe darunter geschrieben, nicht validiert. Also ärztlich nicht validiert. Ich weiß nicht, ob das richtig war, weil ich kann es ja nicht komplett ignorieren. Dann verliere ich den Kontakt zu den Patienten erst recht. Dann haben wir bald keine Arzt-Patienten-Beziehung mehr. Also ich formuliere das jetzt mal sehr scharf. Also ich muss ja irgendwie so einen Zwischenweg finden. Was sage ich rechtlich sauber? Und was passiert aber auch? Nehmen wir mal an, anders den Fall. Das waren jetzt schon 2 Fragen. Ich dokumentiere, was passiert, wenn ich es ignoriere und sage, ach, das ist mir egal. Also Sie können ja mitbringen, was Sie wollen. Ich schaue mir nichts an, was aus einer KI aus den USA oder China kommt. Also jetzt mal überspitzt auch.
Genau, also das verstehe ich total gut, auch gerade weil du die Vertrauensbeziehung nochmal zu dem Patienten ansprichst, der sich ja im Zweifel vielleicht auch Mühe gemacht hat, das zusammenzustellen. Da will man natürlich den Faden der Kommunikation nicht verlieren. Andererseits muss man, denke ich, dem Patienten klar machen, dass ein Befund erhoben wird, nicht weil eine KI das sagt, sondern weil es medizinisch geboten ist. Also erstmal muss man ja einschränkend konstatieren, dass du überhaupt nicht weißt, welche KI dieser Patient, diese Patientin jetzt benutzt hat. Ja, wir wollen jetzt gar nicht von wissenschaftlicher Evidenz oder sowas sprechen, sondern einfach die Frage, in was sind denn da welche Daten, mit welchen Fragen, wir wissen ja alle, mit dem Prompten steht und fällt, das Ergebnis, also wie ist da gefragt worden, was ist gefragt worden, welche KI ist benutzt worden, etc. Kann man als Arzt überhaupt nicht überblicken und das würde ich mir in dem Sinne auch nicht zu eigen machen wollen. Deswegen, du sagst, okay, du hast es zur Akte genommen und hast drunter geschrieben, nicht validiert, kann man sicher machen, ist jetzt vielleicht für die Dauer sehr, sehr anstrengend und auch komplex, weil du das ja dann im Zweifel einscannen musst, also du hast einen zusätzlichen Workload, ja. Vielleicht muss man auch mal schauen, um was für einen Befund es sich jetzt konkret dreht. Also ist es jetzt irgendwie was Minimalinvasives oder geht es um Leben und Tod? Da wäre natürlich vielleicht ein anderer Standard auch hinsichtlich der Dokumentation nochmal geboten. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber ich würde, um darauf zurückzukommen, das Vertrauen nicht zu zerstören, dem Patienten schon klar machen, dass du als Ärztin, als Arzt aufgrund deiner ärztlichen Therapiehoheit, deiner medizinischen Kenntnisse entscheidest und dass die KI deine Entscheidung nicht ersetzt. Also das, denke ich, muss ein Patient, eine Patientin verstehen. Das ist sozusagen, würde ich mal sagen, die Basis auch für das Vertrauen. So, du hast ja auch die Letztverantwortung für deine therapeutischen Entscheidungen etc. Also das nimmt dir die KI eben auch nicht ab. Und wenn jetzt beispielsweise der Patient einen KI-Vorschlag einbringt, von dem du abweichen möchtest, weil du eine andere Therapieform für aussichtsreich hältst, dann würde ich da schon ins Gespräch gehen und halt kurz und verständlich erläutern, was die Gründe sind, warum du aufgrund deiner ärztlichen Kompetenz dieser vorgeschlagenen KI-Diagnose nicht folgst, die aber zumindest in Erwägung gezogen hast. Also dieses in Erwägung ziehen würde ich schon machen. Ich würde auch in einem Anamnesegespräch am Anfang offen sein, sowas einzubauen, aber ich würde wirklich eine klare Linie ziehen, wo beginnt der medizinische Sachverstand in deiner Person, weil das ist ja auch ein sehr individuelles Setting. Du sagst ja auch das Vertrauen als Patient, besondere Kommunikation und das eben abgrenzen von dem, was jetzt generisch von irgendeiner KI zu irgendeiner Frage von Patientenseite generiert wurde. Also da würde ich mich im Gespräch abgrenzen. Ich würde mich auch nicht wegducken, genau was du sagst, sondern ich würde es adressieren. Und natürlich, das ist jetzt schon eine Frage, wie viel aus diesem Befund suche ich mir jetzt zusammen? Fange ich überhaupt an, diese 4 Seiten zu lesen? Das ist tatsächlich das eine Frage, das genau, da gibt es wahrscheinlich keine Pauschalantwort. Ich würde folgende Parameter in die Waagschale werfen. Wie lange kennst du diesen Patienten? Was weißt du über seinen medizinischen Befund? Vorerkrankungen etc., vielleicht auch Sozialanamnese, ja, es ist vielleicht ein sehr ängstlicher Patient, der jetzt da irgendwie im Internet gefunden hat, dass er morgen stirbt oder so. Das so ein bisschen auf sich zu fahren, dann eben zu schauen, deckt sich dieser KI-Befund mit dem, was ihr bisher schon zusammen gemacht habt, wie eine bisherige Therapie schon aussah, ist jetzt eine neue Erkrankung im Raum. Also das Ganze so ein bisschen zu framen in dem Behandlungssetting, das ja möglicherweise schon besteht, wenn es jetzt kein Neupatient ist. Dann eben wirklich auch vielleicht weg von dem Papier hin zum Gespräch zu gehen und den Patienten zu fragen, mit was er dich jetzt eigentlich konfrontiert, dass er vielleicht nochmal auf der Tonspur wiedergibt, wie er das verstanden hat. Denn es kann ja nicht dein Auftrag sein, dass du da jetzt 20 Seiten KI-Ausdruck erstmal liest, analysierst. Vielleicht ist es ja auch halluzinierende KI, ja, weiß man ja nicht. Und es ist alles Mist oder es passt einfach nicht zu deinem konkreten Patienten. Ich würde sagen, man baut es ins Gespräch ein und guckt so ein bisschen kursorisch vielleicht mal drüber, ist da jetzt irgendwie ein krasser Befund oder eine krasse Verdachtsdiagnose im Raum, die man ansprechen sollte. Ja, aber wirklich Wort für Wort. Und das ist eigentlich eine ganz interessante Lösung, das zur Akte zu nehmen. Aber ich würde sagen, das ist eigentlich nicht notwendig, weil dieser KI-Befund nicht deine Behandlungsgrundlage ist. Es kann, wie gesagt, ein Indiz sein, für dich auf Suche zu gehen oder vielleicht eine Differentialdiagnose zu erstellen. Du solltest es, wenn es nicht total abwegig ist, in Erwägung ziehen. Am Ende entscheidet eben der medizinische Sachverstand in deiner Person. Und das muss der Patient auch verstehen.
Ja, erstmal vielen Dank für diese sehr klaren Worte und diese klare Einordnung. In meinem Hinterkopf ratterte mein Gehirn. Ich finde es gut, dass du gesagt hast, dass man das dann natürlich alles im Kontext erstmal einordnen muss und schauen muss, wie gut man die Patienten kennt. In meinem konkreten Fall kannte ich die Patientin knapp ein Jahr, aber die hatte sich mit der KI tagelang unterhalten. Also die wusste wirklich sehr viel. Diese KI hatte diese Patientin sehr gut kennengelernt und hat ihr 2 Verdachtsdiagnosen gegeben. Unter anderem eine, die ich aufgrund der Tatsache, dass ich die Patientin nicht so gut kannte, noch gar nicht in Erwägung gezogen hatte und ich mich sehr ertappt gefühlt habe in, ach du meine Güte, habe ich da was übersehen? Und also es ging genau um die Diagnose, Verdachtsdiagnose ADHS. Dann wurde ihr vorgeschlagen, dass sie auch gleich bitte ihre ganzen Schulzeugnisse mitbringt und dann hat mir das dann vorgelegt und als ich dann gesagt habe zu ihr, die medizinische Relevanz dieser Diagnose sehe ich aktuell nicht. Wir haben anderen Fokus. Hat sie das genommen? Ich habe mich da abgegrenzt. Konsequenz war, sie ist zum anderen Arzt gewechselt. Also sprich, wir schaffen uns auch mehr Arbeit und auch durchaus mehr Kosten. Also auf der anderen Seite können wir eventuell auch Kosten sparen, dadurch, dass die Leute mit Husten, Schnupfen, Heiserkeit selbst Lösungen finden und nicht gleich zum Hausarzt rennen. Aber auf der anderen Seite führt das eher zu einem Mehrbedarf, weil die Leute sich dann nicht gut abgeholt fühlen. Und die KI fühlt sich ja schon sehr gut im Gespräch an und baut unfassbares Vertrauen auf. Deswegen finde ich diese Aussage, wo du sagtest, das siehst du nicht in der ärztlichen Verantwortung zu wissen, welche KI wurde genutzt, wie hat der Patient die KI genutzt. Ich frage das mittlerweile schon. Haben Sie einfach nur eine Frage gestellt? Mit wem haben Sie gesprochen? Wie lange haben Sie gesprochen? Wie gut ist denn eigentlich das gewesen, was Sie da gemacht haben? Ich weiß nicht, ob das nicht doch ein Wissen ist, was wir Ärzte in Zukunft auch brauchen werden, um das ein bisschen besser einordnen zu können in den gesamten Kontext. Und letzter Punkt, den ich da noch gerne zu ergänzen möchte, ist mir jetzt gerade entfallen, wird mir aber sicherlich noch später wieder einfallen. Aber das ist so die Herausforderung gewesen, dass manchmal das Wissen schon deutlich besser ist als das die Daten, die mir eigentlich vorliegen. Und das ist dann so eine Zwickmühle, in der ich da uns noch auf alle Fälle sehe. Aber du sagst, um es nochmal sozusagen abzuschließen an dieser Stelle, wir müssen diese Befunde und Ausdrucke gar nicht unbedingt dokumentieren und aufnehmen. Ja, es ist halt keine verantwortliche Person dahinter, wie bei einer Zweitmeinung oder sowas. Das würde man ja schon durchaus dokumentieren. Hier würdest du sagen, muss nicht sein.
Also ich würde sagen, also wenn wir jetzt nochmal aufs Gesetz zurückgehen, da gibt es ja die Dokumentationspflicht im Behandlungsvertrag und das ist der Paragraph 630f im bürgerlichen Gesetzbuch, der so ominös lautet, dass alle für die Behandlung wesentlichen Umstände zu dokumentieren sind. Also da ist dann insbesondere Anamnese, Diagnose und Therapie genannt, aber natürlich auch die Befunde. Daraus kann man jetzt nicht wirklich Honig saugen, was jetzt so einen KI-Bericht anbelangt. Ich würde sagen, wenn der Patient sich stark auf den KI-Output beruft und wenn die KI tatsächlich zu zusätzlichen Untersuchungen führt, also wie in deinem Fall mit der ADHS-Diagnose, das ist für mich absolut plausibel, dass es zu sowas kommt und da sehe ich auch kein Versagen in deiner Person oder ein Fehlverhalten, denn es ist so, wenn die Patientin natürlich sehr viel sich mit der KI beschäftigt und tägliche Befunde eingibt und so weiter, die hat ja einen viel größeren Informationspool als du als Behandlerin in den Minuten, in denen du das Arztgespräch führen kannst. Und da sind ja vielleicht auch Zwischenbefunde drin, die vielleicht der Patient gar nicht mitteilt, weil er sie nicht für wesentlich hält, weil er selber gar nicht ahnt, dass es in die Richtung gehen könnte und du auch nicht danach fragst, weil du keinen Anlass hast, danach zu fragen. Also das, ja. Ist für mich absolut erklärlich, will ich sagen. Ja. Wenn dann aber so ein ADHS-Befund im Raum steht, dann würde ich schon sagen, dass man den zumindest dokumentiert, kurz, dass der Patient damit in das Behandlungsgespräch kam, dokumentiert, dass entsprechend dieser Befund KI generiert zur Diskussion gestellt wurde und dann veranlasst du entsprechend deine weiteren Maßnahmen. Also wenn man da jetzt direkt, ich will fast sagen, genötigt wird, irgendwie die Schulzeugnisse seit Klasse 1 aufzuarbeiten, das muss man dann mal sehen. Eben, genau. Also das kann man ja auch, das ist ja auch nicht so, dass es immer wünscht dir was ist, sondern auch da ist ja natürlich, dann kenne ich jetzt nicht so genau aus mit der Diagnostik von ADHS-Befunden, aber da wird es ja ein fachärztliches Vorgehen geben, was man dann zu Rate zieht und wie man dann einen solche Verdachtsdiagnose möglicherweise differentialdiagnostisch erhärtet oder auch nicht. Und das ist ja auch wieder sozusagen die ärztliche Hoheit darüber zu entscheiden, wie du dann vorgehst. Aber diesen ADHS-Befund, der dann im Raum stand, den würde ich schon zur Akte nehmen. Und das kostet dich ja auch nichts in einem Satz. Ne? Also der Satz ist ja schnell geschrieben.
Ja, nee, das habe ich auch getan. Okay, also das ist, dennoch hat es dann leider dann dazu geführt, dass die Patientin, das ist jetzt wieder ein eher psychologisches Thema, ne, sich dann nicht von mir unterstützt gefühlt hat, weil ich gesagt habe, hier ist nicht mehr medizinische Relevanz, sie haben ein ganz anderes Thema gerade, das steht jetzt im Fokus, das nicht. War sozusagen der Gedanke gesetzt und das tun die Chatbots, das tun die KIs, dann sitzt das fest. So, jetzt gibt's ja Kollegen und ich würde mal sagen, ich bin da sehr offen, frage sehr proaktiv nach, mache mittlerweile eine digitale Anamnese mit jedem Patienten, sehr ausführlich, bei Neupatienten oder auch bei Patienten, die ich länger kenne, wo die da gerade stehen. Weil viele ja schon vorinformiert sind und auch schon Entscheidungen getroffen haben. Was ist jetzt der Fall? Zum Beispiel, mal ganz banal, Diabetes. Die KI sagt, Mensch, du hast Diabetes. Der Hausarzt sagt, kommen Sie mir nicht damit, ignoriert es. Und dann gibt es ein diabetisches Koma. Und dann geht der Patient hin und sagt, wissen Sie was, ich habe das meinem Arzt aber schon vor einem halben Jahr gesagt, der hat das total ignoriert und hat nicht das aufgenommen, was ich hier mit der KI ihm mitgebracht habe, finde ich nicht gut. Mhm. Also kann daraus eine Haftung entstehen? Also wenn ich sozusagen...
Ja, aber die kann auch unabhängig davon entstehen, ob da jetzt ein KI-Befund vorlag oder nicht. weil du hast es nicht wegen der KI, sondern wegen des medizinischen Standards. Also immer dann, wenn es Anlass gibt, Nachforschungen zu betreiben, Befunde zu erheben. Wir sprechen im Arzthaftungsrecht vom sogenannten Befunderhebungsfehler, der immer so mit dem Diagnosefehler abzugrenzen ist. Dann hast du sozusagen die Verpflichtung, dieser Verdachtsdiagnose, diesen Befund eben nachzugehen, die Symptome abzuklären, entsprechend weitere Befunde zu erheben. Und wenn es eben jetzt auf Basis von KI im Raum steht oder weil der Patient sagt, er denkt, er hat es oder irgendein Vorbehandler was in der Richtung geäußert hat und du verschließt davor die Augen, dann bist du natürlich möglicherweise in der Haftung, Stichwort Befunderhebungsfehler. Aber da muss man nochmal betonen, es ist keine Haftung wegen der KI, sondern wegen einer Verletzung des medizinisch gebotenen Standards. Und die KI ist dann möglicherweise ein Beweis dafür, dass dir zum Zeitpunkt der Behandlung schon Kenntnis darüber vorlag oder du hättest wissen können, dass ein solcher Befund im Raum steht. Aber es ist kein besonderer Haftungstatbestand, den gibt es sowieso. Und das ist nach wie vor einfach die ärztliche Sorgfaltspflicht.
Okay, also ignorieren dieser Befunde geht also ja, sollte man auf keinen Fall tun, aber ich weiß noch zu Google-Zeiten, wo die Patienten mit Google ausdrucken kamen, gab schon noch immer den einen oder anderen, der gesagt, ach, da kommen sie mir nicht damit an, ja. Davon will ich gar nichts hören. Das geht einfach nicht. Ne? Also das will ich eigentlich damit sagen, sondern ja. Wir müssen es ernst nehmen und wir müssen wirklich auch nachfragen.
Richtig.
Da ist noch Luft nach oben und deswegen freue ich mich, dass wir da hier so ausführlich drüber sprechen. Aber das ist gut, das auch nochmal gehört zu haben, dass das mit auf alle Fälle dazugehört. Ich habe dir in der Vorbereitung und ich habe das die Tage bei den Herrn Dr. Sirfi gesehen, bei LinkedIn, der hatte ein Urteil gepostet vom Oberlandesgericht Hamm zur Haftung so. Und da geht es darum, dass ein KI-Chatbot auf einer Webseite falsche Facharztbezeichnung ausgegeben hat, ja. Und das Gericht hat dann jetzt gesagt, die Verantwortung bleibt trotzdem bei dem Betreiber, sprich der Arzt ist ja diese Webseite verantwortet. So, und du warst ja auch auf der DMEA, ich auch, und wir haben ja gesehen, fast jede Firma an jedem Stand prangt das Wort AI. Und es wird ja jetzt alles toll und alles wird leicht und wir sind ja alle entlastet. In bestimmten Dingen, glaube ich, ist das auch so, dem stimme ich zu. Aber das Thema, was wir gerade hatten, da ist die Entlastung eher nicht der Fall, sondern es führt zu einer Mehrkommunikation. Aber in dem Fall ging es um ein Chatbot auf der Webseite. So, was mich daran interessiert an diesem Urteil, da geht es mir jetzt weniger so um diesen konkreten Fall. Ich glaube, das ist noch gar nicht endgültig beschieden oder wie man das nennt. Aber was bedeutet das insgesamt für Arztpraxen, Kliniken oder überhaupt für diese KI-gestützte Patientenkommunikation? Ist das sozusagen ein Warnsignal oder was hat das für Folgen?
Also das ist auf jeden Fall eine Entscheidung, die es sich lohnt, im Blick zu behalten, weil sie, wie du schon richtig gesagt hast, noch nicht abschließend entschieden ist, also noch nicht rechtskräftig. Es ist nämlich Revision eingelegt zum Bundesgerichtshof, also dem höchsten Gericht in dem Fall in den Zivilangelegenheiten, das dann voraussichtlich uns eine spannende Entscheidung bescheren wird, an der wir uns dann alle orientieren dürfen. Das war aus meiner Sicht eigentlich auch abzusehen, dass es vor dem BGH geht, einfach das, weil es eine Frage ist, die grundsätzliche Bedeutung hat. Also der BGH hat die Revision zugelassen, weil es nämlich absehbar ist, dass es in einer Vielzahl anderer gleich oder ähnlich gelagerter Fälle zu einer solchen Fragestellung kommt. Jetzt was ist so die Relevanz? Also man kann diese Entscheidung unter zwei Aspekten betrachten. Einmal ist ja sozusagen der Aufhänger die irreführende Werbung mit Facharzt. Das ist jetzt kein Novum, dass falsche Facharztbezeichnungen unzulässig sind und entsprechend auch geschützt sind natürlich. Das ist jetzt hier passiert, weil der Chatbot solche generiert hat, die es eben nicht gibt. Da war irgendwie vom Facharzt für ästhetische Behandlungen die Rede. Das ist natürlich Quatsch, ja, darf auch nicht so verwendet werden, weil es einfach den Verbraucher, also hier Patientinnen und Patienten, potenziell in die Irre führen kann. Das ist jetzt kein Novum. Ne? Das Novum an der Entscheidung ist tatsächlich die Frage Haftung für das, was der Chatbot da selbstständig ausgibt. Wo da hat es OLG Hamm tatsächlich zu Lasten der Ärztinnen und Ärzte entschieden. Das ist ja Rick und Nick, die berühmten Chirurgen, die man ja schon aus anderem Kontext kennt und die auch immer wieder die Gerichte beschäftigen. Und tatsächlich ist die Entscheidung insofern spannend, weil die Argumentation der Beklagten, also Klägerin war ja die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen und die Beklagte ist ja die Aesthetify GmbH. Die Argumentation der Praxis oder der Klinik war, dass die KI oder dieser Chatbot als Dritter, also als unabhängige dritte Person, wie beispielsweise ein Mitarbeiter in einem Unternehmen, da halt was ausgeworfen hat, was einem selbst nicht zurechenbar ist, man ja diesen Chatbot nur mit korrekten Daten trainiert hat und entsprechend angelernt hat und der auch technisch einwandfrei programmiert war. Und diese Exkulpationsmöglichkeit, will ich mal sagen, hat das Gericht jetzt nicht anerkannt und hat gesagt, als Betreiber dieser Chatbots haftest du, sagen wir mal, wie ein Täter. Ja, also du kannst dich jetzt nicht entschuldigen oder exkulpieren damit, dass du sagst, den Fehler haben wir versucht zu beherrschen, weil wir sie entsprechend gut trainiert haben und technisch einwandfrei lief. Und dafür können wir jetzt sozusagen letzten Endes nicht einstehen. Deswegen haben sie ja auch die strafbewährte Unterlassungserklärung nicht abgegeben. Und deswegen ist sie ja überhaupt vor Gericht letzten Endes gelandet.
Also für mich, die da in diesem Gebiet jetzt nicht so bewandert ist, also übersetzt heißt das, also ich hätte jetzt gedacht eigentlich, dass der Hersteller dieser Software, dieses Chatbots haftet. Aber das ist nicht der Fall. Das wundert mich. Und müsste das dann nicht bedeuten, dass sogar Chatbots auf Webseiten Medizinprodukte sein müssen in Zukunft? Und reicht nicht so ein Disclaimer einfach, das ersetzt jetzt hier keine ärztliche Beratung? Das sind so die Fragen, die mir einfallen.
Genau, gute Fragen. Also die erste Frage, ich weiß gar nicht genau, wer Hersteller des Chatbots war. Auf jeden Fall ist die Praxis ja Betreiber dessen und hat ihn selbst ja individualisiert mit eigenen Daten trainiert und gefüttert. Und insofern haftet natürlich der Betreiber. Ob da nochmal im Innenregress der Hersteller in Anspruch genommen werden kann, weil das ein externer ist, das kann ich gerade nicht sagen. Der ist jedenfalls in der aktuellen Konstellation vor Gericht nicht Beklagter. Also das wäre dann eher eine Folgefrage. Können die Betreiber für einen technischen Fehler in der Produktion den Hersteller nochmal in Anspruch nehmen, wenn sich sowas rausstellen würde? Das ist jetzt aber tatsächlich in dem konkreten Streit, wird das nicht entschieden, weil das nicht Teil der Rechtsfrage ist. Ist aber denkbar. Also das sollte man übrigens als Tipp für die Praxis, wenn man eine KI-basiertes Tool einsetzt, auch immer genau vertraglich abbilden und regeln. Wie haftet der Hersteller? Was für Szenarien können auftreten, dass man sich da sozusagen vertraglich absichert zwischen dem Betreiber und dem Hersteller? Ist aber tatsächlich nochmal eine andere Dimension. Insofern.
Also ich meine, das betrifft ja jetzt nicht nur diese Webseiten, KI-Chatbots, das betrifft ja das AmienScribe, also die AI-Dokumentation, das betrifft ja im Endeffekt ja fast bald alle Tools, die wir in Praxen und Kliniken einsetzen, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Aber
es
das
ist
heißt
natürlich, ja, es ist auch eine wahnsinnig innovationshemmende Wirkung.
Total.
Durch die Entscheidung jetzt einfach eingetreten, weil es jetzt in der Form, also ich, das muss ich mal als Disclaimer dazu sagen, Alexandra, es gibt im Moment die Entscheidungsgründe noch nicht frei verfügbar. Das heißt, mir liegen die Entscheidungsgründe gar nicht vor. Wir haben im Prinzip den Tenor, also den Leitsatz, auch der Entscheidung, wir wissen, was entschieden wurde, aber die sozusagen juristische Begründung, die ja sich meistens über sehr viele Seiten erstreckt und im Detail dann ganz relevant ist, die liegt noch nicht vor. Insofern alles immer natürlich unter dem Vorbehalt, dass die Entscheidungsgründe dann veröffentlicht werden. Aber im Moment ist es natürlich doch eher ein, ja, will ich nicht sagen, ein Rückschlag, aber das hat natürlich eine innovationshemmende Wirkung, weil es ein strenger Maßstab ist, der hier an die KI-Haftung angelegt wird. Ein sehr strenger Maßstab, weil du als Betreiber jetzt natürlich weder sagen kannst, die KI ist eine eigene Rechtsperson. Das Thema ist eigentlich weitgehend geklärt, auch wenn es immer noch Stimmen in der Literatur gab, die für so eine E-Person oder E-Person plädiert haben, dass man sozusagen sagt, die KI ist ein eigenes Rechtssubjekt. Ja, also davon ist man mittlerweile weggekommen. Es geht letzten Endes eigentlich um die Frage, wie wird die KI dann dem Betreiber zugerechnet? So wie wenn ein Mitarbeiter irgendwas ins Internet stellt oder ein Dritter möglicherweise und sozusagen Schaden stiftet. Und die Frage, hast du sozusagen dazu Anlass gegeben, bist du verantwortlich, eine solche Gefahr entsprechend einzudämmen. Und hier ist jetzt tatsächlich gesagt worden, dass dieser Chatbot eben kein Dritter sei, ja, sondern sozusagen ein Werkzeug, muss man eigentlich fast sagen, ja, in der Hand des Plattformbetreibers, mit dem er selbst arbeitet. Also das ist eigenes Verschulden, es wird so gewertet, ne? Also ich spreche jetzt aus Sicht der Entscheidung, es wird als eigenes Verschulden des Seitenbetreibers, des Chatbot-Verwenders angesehen. Und das ist natürlich schon ein strenger Maßstab, der hier angelegt wird auf jeden Fall.
Aber dann müssen wir ja auch wirklich, also nicht nur bei Therapienprodukten, jetzt zum Beispiel wie bei digitalen Gesundheitsanwendungen, die wir als Medizinprodukte ausgeben, wo wir dann wirklich in Anführungsstriche sicher sind, ja, dass das geprüft ist und dass das gewisse Zertifizierungsstufe hat, müssen wir das jetzt auch an solchen organisatorischen Tools solche Maßstäbe anlegen. Das ist sicherlich, wie du schon sagst, innovationshemmend. Da kann ich mir schon vorstellen, dass da viele jetzt irgendwie gerade auf die Bremse drücken und für viele Hersteller von digitalen Tools das auch sicherlich eine große Frage ist. Und ich kann mir vorstellen, ich meine, da bist du mehr da drin und du siehst ja, was sollen wir denn noch alles machen? Also wir müssen uns ja auf irgendwas verlassen können. Und ich muss mich irgendwie als Arzt verlassen können. Okay, das, was ich hier nutze und was ich meinem Patienten gebe, oder auch, was ich meinem Patienten präsentiere, das ist safe. Ich kann das nicht auch noch alles machen. Das finde ich sehr bedauerlich, ehrlich gesagt, gerade. Oder wie siehst du das?
Das sehe ich auch so. Also tatsächlich ist ja von der beklagten Seite vorgetragen worden, man habe die ordnungsgemäß trainiert. Also man habe sie nur mit korrekten Daten trainiert, so muss man sagen. Und die sei technisch einwandfrei, glaube ich, programmiert gewesen. Jetzt weiß ich natürlich nicht zu der Frage, ist die regelmäßig geprüft worden? Sind die Antworten regelmäßig getestet worden auf sachliche Richtigkeit? Das wäre jetzt vielleicht noch so ein Punkt, wo man sagen müsste, das muss man dann irgendwie abbilden. Ja, ist natürlich auch wieder aufwendig, aber wahrscheinlich am Ende unterm Strich günstiger, als es darauf ankommen zu lassen, dass medizinische Falschauskünfte im Rechtsverkehr kursiert. Also das ist genau der Punkt. Man müsste tatsächlich stichprobenartig die Auskünfte, die da entstehen, prüfen. Vor allen Dingen gerade bei der selbstlernenden Variante, ja, weil du hast ja dann irgendwie diesen Blackbox-Effekt und du musst es irgendwie einfangen. Also du kannst der nicht das Feld überlassen und die einfach laufen lassen, sondern du bist der, es ist dein.
Ja, das kann ja bei Telefonassistenten wahrscheinlich genauso passieren, oder? Also eigentlich, ob es jetzt nun schriftlich oder auch mündlich ist. Aber wer soll denn das noch alles überprüfen? Du kannst ja nicht noch deine Praxis führen und nebenbei immer noch sozusagen eigene, wie heißt das, diese Tests machen. Also ja, genau, ne? Und das auch noch alles überprüfen.
Ja.
Also ja.
Und du musst es ja auch versicherungsrechtlich abbilden. Auch das ist noch ein wichtiger Tipp für die Praxis. Wenn du sowas einsetzt, musst du natürlich auch schauen, dass deine Haftpflichtversicherung entsprechend auch diese Fälle abdeckt, um natürlich dann am Ende dich möglichst schadlos zu halten, wenn denn der Schadensfall eintritt. Also das vielleicht noch so als kleiner Hinweis. Das löst natürlich jetzt nur das monetäre Problem. Das spannendere Problem ist, wie kann ich überhaupt verhindern, dass es zu sowas kommt. Jetzt ging es hier ja in Anführungsstrichen nur um Falscharztbezeichnungen,
ja.
Also ist natürlich auch nicht schön, weil es natürlich wettbewerbswidrig ist. Aber man stelle sich vor, es wären jetzt irgendwelche falschen Diagnosen, ja, je nach Stadium, kann das dann natürlich auch richtig haftungsträchtig werden. Insofern das Argument, man kann es nicht mehr kontrollieren, das ist halt eigentlich rechtlich nicht haltbar. Ja, ist halt, ich verstehe das Dilemma. Absolut, ja. Aber genau dazu weiß ich gerade nichts, wie es in dem konkreten Fall gehandhabt wurde, ob da regelmäßig kontrolliert wurde, ob die Antworten sachlich richtig sind.
Also, was geben wir den Kolleginnen und Kollegen hier mit, die zuhören? Rede mit den Herstellern, egal was du einsetzt, in der Praxis, Kliniken sicherlich auch. Was würdest du sagen, wer ist da rechtlich schlechter gerade auf KI vorbereitet, die Praxen oder die Kliniken? Oder kann man das so pauschal nicht sagen?
Ach, der niedergelassene Bereich ist da, glaube ich, wie hast du so vorhin so schön gesagt, da ist noch Luft nach oben. Es kommt immer so drauf an, mit wem du dich unterhältst, auch vielleicht die Generation und die Affinität zu diesen Themen. Alle, die mal damit gearbeitet haben, sind eigentlich überzeugt und wollen nichts anderes mehr. Aber natürlich so ein Urteil, das jetzt die Runde macht, ist jetzt nicht gerade die Sternstunde, um zu sagen, man investiert da jetzt nochmal oder man geht diesen Weg vollen Herzens mit. Es gibt natürlich nach wie vor Leute, die das ablehnen, ja, und die finden dann natürlich in solchen Entscheidungen gibt es aktuell gute Gründe.
Ja. Siehst du, habe ich doch recht gehabt, ne? Bleibe ich doch bei meiner. Lass ich die Patienten lieber tagelang warten und soll keiner ans Telefon gehen. Würdest du sagen, dass sind wir in Deutschland regulatorisch zu langsam für die Realität von KI im Gesundheitswesen oder in der ganzen Welt? Was denkst
ja,
du?
Ja, das ist ja, die Fragen kennt man ja schon so auch so vom Datenschutz, ne? Ich habe also immer gesagt, in Deutschland ist immer da, wenn irgendwas nicht geht, ist es der Datenschutz oder der Brandschutz. Ja, also wir sind auf jeden Fall nicht schnell genug, wenn ich das mal so diplomatisch ausdrücken darf. Und wir haben da jahrzehntelang verpasst, auf den Zug aufzuspringen. Und das müssen wir jetzt mühevoll aufarbeiten. Andererseits als Jurist sage ich auch voller Überzeugung, ist so eine BGH-Entscheidung auch eine Chance. Ja, ich bin ja immer froh, wenn es Entscheidungen gibt. Das sind Leitplanken. Und
ja,
die Untergerichte sind auch alle froh. Warum geht denn die Revision jetzt so schnell zum BGH? Naja, dann haben alle Instanzgerichte, die ähnliche Fälle auf den Tisch kriegen, eine klare Richtschnur, was entschieden wird. Und dann kann sich der ganze Markt regulatorisch danach ausrichten, wenn er möchte.
Ja, ja, ja.
Das ist auch eine Chance, um es mal positiv zu sehen.
Okay, was würdest du, bevor ich zu der vorletzten Frage komme. Ein Punkt ist mir noch wichtig, die ich mir auch mal wieder stelle, diese Frage. Müssen wir und die Frage habe ich schon fast vor 4 Jahren gestellt, noch vor dieser ganzen Welle, die angestartet ist, müssen wir in Diagnosen und Arztbriefen kennzeichnen, wenn wir sie KI generiert sind, wenn wir KI sie überarbeitet haben, gibt's da Leitplanken schon? Muss das angezeigt werden? Ich weiß, dass das in Papers der Fall ist, aber wie ist es da?
Also da gibt es ja den EU-AI-Act, der sich dazu klar positioniert, was die Transparenzpflichten angeht zur Verwendung von KI. Ich glaube, Artikel 50, die Ecke müsste dazu was stehen, dass es da auf jeden Fall die Pflicht gibt, zu belehren. Und das kann man dann wieder runterbrechen, auch auf die Aufklärung, dass man, wenn man KI einsetzt, den Patienten darüber natürlich auch informiert. Also das ist aus meiner Sicht unverzichtbar.
Das heißt aber auch unverzichtbar, dass wir Ärztinnen und Ärzte den EU-AI-Act für uns übersetzen und verstehen, was da eigentlich da drin steckt und was das
ja,
für unsere Arbeit bedeutet.
Da gibt es ja zum Glück uns, die wir sowas beraten, also gerne jederzeit melden, vielleicht melden wir auch in eigener Sache. Das kann man ja alleine gar nicht leisten. Also mal von der Fallhöhe der Terminologie ganz zu schweigen, dass man sich da gut aufstellt, gerade auch was zulässige KI angeht. Ich meine, wir haben jetzt ja nur in dem Stadium gesprochen, wo es um falsche Facharztbezeichnungen geht und Terminvergabe. Aber wenn wir dann einen Chatbot haben, der Diagnosen auswirft und so, dann sind wir ja schon in einem ganz anderen Bereich auch der Risiken unterwegs, sodass man sich da auf jeden Fall rechtlich gut absichern sollte. Das sollte es das auch wert sein, denn ich denke, hier eine rechtliche Risikoabschätzung zu einem frühen Stadium kann einen eben dann vor größeren Schäden bewahren. Also da sollte man auf jeden Fall nicht zurückschalten, sich wirklich Fachexpertise zu holen.
Ja. Ja, kann ich nur unterstützen. Was würdest du denn heute Ärztinnen und Ärzten, wenn du 3 Dinge mitgeben müsstest im Umgang mit KI und Ergebnissen vor Patienten, was wären das? Welche 3 Punkte? Fällt dir was ein? Was sollten die Kollegen jetzt tun?
Da fällt mir einiges ein. Vielleicht nicht mal so sehr rechtlich gesprochen.
Mhm.
Also ein gewisser Respekt und auch nicht ein Abtun. Also was wir ja gerade auch schon gesprochen hatten, mir brauchen sie mir gar nicht kommen. Das ist absolut nicht mehr zeitgemäß und das könnte auch wirklich nicht nur den Patienten verbrennen, sondern vielleicht auch wie in dem von dir angesprochenen Fall dazu führen, dass man wirklich was übersieht, was auf dem Tisch liegt. Also man sollte das schon ernst nehmen und einen gewissen Respekt davor haben. Andererseits muss ich aber auch sagen, man sollte sich nicht verrückt machen. Also nicht nur, weil jetzt alles irgendwie mit KI möglich ist, ist jetzt die Panik los. Das sind ja im Prinzip rechtlich auch Fragen, die es schon früher gab. Die potenzieren sich jetzt halt dadurch, dass die Schlagzahl durch KI viel höher ist, dass es jeder nutzt und dass es viel individueller möglich ist, beispielsweise einen Befund eben zu erstellen. Aber die Kernfrage, welche Infos, die der Patient sonst so aus externen Quellen mitbringt, muss ich berücksichtigen, muss ich beachten, muss ich in meine Behandlung mit einbeziehen, die gab es ja auch schon vor dem Zeitalter der KI. Insofern einerseits ein gewisser Respekt, aber auch keine Panik. Ja, das ist vielleicht so was man da an der Stelle raten könnte.
Alles gut, alles gut. Ja, ich habe mir noch eine alles gut, weil das waren
Hast
schon
du noch
sehr
eine?
Wichtige. Nee, aber ich habe noch eine das sind wichtige Leitplanken auch für uns wieder. Also diese Übersetzung ist ja wirklich immer, das Rechtliche ist das andere ist dann, wenn der Patient wirklich da sitzt, ne? Und was sage ich denn dann wirklich konkret? Also diese Balance zu halten zwischen, was ist rechtlich erlaubt, was darf ich und was passiert denn dann wirklich in der Praxis? Aber nicht nur auf Patientenseite, die mit KI-Ausdrücken kommen, sondern natürlich auch die Millionen von Ärzten weltweit, die KI-Bots nutzen. Für Diagnose, für Therapie und aber die Kliniken nicht die passenden Software- und Medizinproduktlösungen anbieten. Hast du das Gefühl, also da ist ja auch ein unfassbares Gleichgewicht zwischen dem, was gemacht wird und dem, was offiziell von Kliniken oder auch Praxen zur Diagnose, Unterstützung, Entscheidungsfindung und so weiter angeboten wird. Hast du das Gefühl, dass wir in Deutschland, also schon, dass die Kliniken das verstanden haben und da wirklich aufrüsten?
Also du meinst jetzt speziell der stationären Bereich?
Ja, also jetzt auch so im stationär, aber auch in Praxen.
Speziell aus dem Klinikbereich hat sich ja im Zuge des KHZG, also Krankenhaus-Zukunftsgesetz, und den ganzen Fördermitteln, die da abrufbar waren in den letzten Jahren, ein bisschen was getan. Stichwort digitales Patientenportal etc. Da haben ja einige aufgerüstet. Da sehe ich es auch in der Beratung. Da gibt es jetzt ja im Moment den Transformationsfonds für die Krankenhäuser sozusagen, um eine Anschlussfinanzierung auch sicherzustellen und digitale Produkte weiter auf den Markt zu bringen und weiter auszurollen. Denn dazu hat die KZG-Förderung ja nicht gereicht. Ja. Das ist ja eher als Anschlussfinanzierung. Also da tut sich was. Auch wahrscheinlich wieder nicht schnell genug und nicht früh genug. Das muss man auf jeden Fall einerseits bemängeln. Andererseits sehen wir, dass da gute Lösungen am Markt sind. Das große Thema Interoperabilität ist ja gerade sozusagen Gau, die durchs Dorf getrieben wird, aber vollkommen zu Recht. Ne? Das ist jetzt so das nächste große Problem. Aber es ist auf jeden Fall Musik drin. Also da wird aufgerüstet und das ist jetzt auch durch diese Fördermittel eben möglich. Ja, also zum Beispiel im Transformationsfonds hat man stark diese digitalen Netzwerkstrukturen, wo viele Krankenhäuser Fördermittel beantragt haben und da aufrüsten. Und es geht natürlich auch nicht anders. Ja, also dass die ganze Krankenhausplanung oder das ganze Reformgesetz zielt ja letzten Endes auf eine Konsolidierung der Krankenhauslandschaft und da kann natürlich ohne Digitalisierung gar nichts gehen, denn wir können ja nicht einfach nur Häuser schließen und den Markt bereinigen, ohne zeitgleich in Digitalisierung zu investieren. Das ist eigentlich aus meiner Sicht völlig klar. Insofern, da sehe ich schon Bewegung, aber halt auch sehr schwerfällig. Also wenn die großen Universitätskrankenhäuser oder andere größere Einrichtungen da an den Markt gehen, das sind manchmal Prozesse, dann ganz zu schweigen mal vom Vergaberecht und so weiter,
naja,
was da alles beachtet werden muss. Das geht alles schwerfällig.
Genau.
Aber es geht.
Ja, es geht. Ich muss sagen, wenn ich dann wieder in Kliniken bin und sehe dann, was da davon ankommt, das sind dann doch immer noch mal zwei Welten. Und ich frage mich, und ich weiß nicht, vielleicht auch noch mal, jeder hat ja so eine Frage, die einen so beschäftigt, ne? Wohin führt uns das alles so gerade die Welt? Also ich glaube, dass die Patienten und die KI unfassbare Treiber sind und dass die Professionals sich da ganz schön warm anziehen müssen. Auf der einen Seite und ich ja auch sehe, wie zum Beispiel Patientenverbände, wie die ihre Patienten mit KI aufschlauen, wie sie sie unterstützen und da immer autonomer werden, was ja auch auf einer gewissen Art und Weise sehr, sehr gut ist. Aber auch natürlich die Ärzte, die absolut ihre Grenzen sind, ihrer Machbarkeit und wir gar nicht mehr alles bewältigen können und wir auch da Unterstützung brauchen. Also dass der Ist-Zustand und die Prozesse, die da hinterstehen, bis das dann alles so läuft, da ist schon eine große Schere und das ist schon was mich sehr beschäftigt. Was ist für dich ein Thema, was dich da in diesem Kontext beschäftigt oder vielleicht was ganz anderes?
Also das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Das hat man ja auch, dieses Heilgefühl, wenn man von der Demia kommt. Du hast es ja gerade noch mal beschrieben.
Ja.
Wir waren ja beide dort. Dann da liegt einem ja alles zu Füßen und man denkt, es könnte so einfach sein. Es gibt so coole Lösungen. Und dann fällt man wieder auf den Boden der Realität, wenn man dann im nächsten Krankenhaus steht. Also da ist auf jeden Fall ein Gap, den sehe ich auch. Und ich sehe halt eine wahnsinnige Dynamik drin. Und diese Aufholjagd, die ist ja immer schwerer zu gewinnen, weil ja, also weil natürlich auch, da muss ich die Regulatorik natürlich voll in die Pflicht nehmen, mitunter Innovation hemmend ist. Insofern braucht es einfach Leute, die auch versuchen, Innovationen auf den Markt zu bringen, rechtlich sauber zu begleiten und dennoch natürlich auch Juristinnen und Juristen
sein.
Die nicht überall, und das ist auch unser Beratungseinsatz, nicht nur bedenken. Ich habe neulich mit einem Krankenhausgeschäftsführer gesprochen, der sagte, ja, wenn ich dann die Anwälte hole, die erklären mir dann erstmal 3 Stunden, was alles nicht geht und warum.
Das
ist nicht lösungsorientiert. Ja?
Nee,
das
genau.
Führt auch total zu Frust, wenn alles nicht geht. Dann hat man so ein Ohnmachtsgefühl. Ja, zeitgleich
genau.
Gibt es wirklich viele tolle Sachen. Und da einfach so ein bisschen mutiger, wie du sagst, ranzugehen und wirklich Lösungen auch möglich zu machen. Das würde ich mir wünschen.
Ja, absolut. Und wenn wir es nicht machen, es wird so oder so kommen. Also es wird nicht dieser Status quo bestehen bleiben. Und dann sehe ich ehrlich gesagt, also aus meiner Perspektive, den sekundären Gesundheitsmarkt in Deutschland immer mehr gewinnen, wenn wir sozusagen es nicht schaffen, im Primären auch voranzukommen und da mutig Veränderungen anzugehen. Okay, das war jetzt auf einer ganz großen Metaebene, aber wenn man mit dir jetzt so ganz konkret im Alltag, so als Kollegin und Kollege, ein Thema hat mit KI, mit Patienten und sagt, da brauche ich Unterstützung, wo erreicht man dich? Wie kann man zu dir Kontakt bekommen, liebe Julia?
Also sehr, sehr gerne über Mail. Wir haben eine schöne Internetseite, auch einen tollen Blog.
Die verlinke ich in den Shownotes.
Das ist super. Ansonsten kann ich vielleicht noch ankündigen, haben wir jetzt im Juni unsere Bad Homburger Medizinrechtstage. Gerne auch mal im Internet ins Programm reinschauen, sind auch Einzelslots buchbar. Ich selbst würde auch was sagen zu KI und Ethik. Also das ganze Besteck auffahren. Ja, ja, du bist herzlich eingeladen.
Das klingt aber, da hätten wir, müssen wir nochmal reden.
Ja,
finde ich auch ganz spannend.
Als Jurist interessiert mich das auch total. Also ich habe da früher angefangen, mich auch lange Jahre Mitglied in der Ethikkommission, also über den Tellerrand zu schauen, weil natürlich kommst du irgendwann mit dem Recht auch so an Grenzen und dann sind es tatsächlich schon mitunter ethische Fragen, die sich stellen, oder es überlagert sich ja teilweise auch, interessiert mich total. Also unsere Medizinrechtstage, ansonsten gerne über die Homepage, E-Mail, ich bin aber auf LinkedIn sehr aktiv und in Instagram.
Instagram sogar auch. Okay, also dann habe ich ja einiges zusammenzutragen und das findet ihr dann in den Shownotes. Liebe Julia, vielen Dank für deine Zeit, für deine Aufklärung, deine klaren Worte, und ich hoffe, dass du, die jetzt hier zugehört oder zugeschaut hast, ein bisschen mehr Klarheit auch hast und Sicherheit gewonnen hast, und wenn nicht, weißt du ja, wo, an wen du dich wenden kannst, und genau hinzuschauen und hinzuhören. Aber dennoch allem, und darum mache ich das ja hier, dass wir nicht eine Rolle rückwärts machen, sondern trotz allem irgendwie einen Weg finden, auch weiterzugehen und diese Dinge alle zu nutzen an den Stellen, wo es sinnvoll ist, und auch gut mit den Patienten und Patienten in Gespräch zu bleiben über KI, weil es wird nie wieder weggehen, sondern ein Teil unseres Lebens sein. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute, vielen Dank und dann bis bald, liebe Julia.
Vielen Dank, liebe Alexandra.